Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wie versprochen gibt es heute Teil 2 des Vortrags von Professor Kuhlmey zum Thema Qualitätsmodell in der Sicherheitswirtschaft. Dazu wie immer viel Spaß.
So, das ist das Qualifikationsmodell oder die staatlich anerkannten Abschlüsse, die es im Moment gibt. Dazu vielleicht auch gleich nochmal auf der nächsten Folie allerdings noch ein paar Sätze. Also Sie haben hier die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft. Also 3 Jahre deshalb, weil man immer sagt, 2 Jahre muss jemand vorher den anerkannten Berufsabschluss haben. Dann haben Sie halt die Servicekraft, die über 2 Jahre geht und dann entweder aufbauend nochmal ein Jahr zusätzlich, dass es auf 3 Jahre kommt, die Fachkraft, oder halt von vornherein halt die 3 Jahre. Aber vielleicht auf der nächsten Folie wird es noch ein bisschen deutlicher, weil man da mal dieses ganze Modell sieht. Vorhin ist es ja nochmal angesprochen worden, vielleicht fangen wir gleich hier unten an. Unterrichtungsnachweis, wissen Sie ja alle, ist die Änderung da, dass der Gewerbetreibende halt jetzt ja die Sachkundeprüfung braucht. Ist ja auch schon kritisch angemerkt worden, sehe ich genauso. Also wenn man sagt, die Sachkundeprüfung, diejenigen, die gemacht haben, wissen ja, was das bedeutet, dann kann ich ein Unternehmen gründen, aller Achtung. Ja? Also zumal man ja wirklich in allen Berufen, muss man ganz ehrlich sagen, was davon auch schon mal angeklungen ist, immer den Meister eigentlich fordert. Also keiner kann einen Friseurladen aufmachen, nur weil er mal eine Ausbildung gemacht hat, sondern jeder muss erstmal einen Meister haben. Und im Sicherheitsgewerbe ist es ein bisschen anders. Komm damit nicht klar, Entschuldigung. So, dann gibt es halt die Sachkundeprüfung, die kennen Sie ja halt alle auch. Und jetzt vielleicht schon an der Stelle die kritische Anmerkung, und die kam von auch schon. Wenn wir überlegen, dass wir die Novellierung des § 34a Gewerbeordnung hatten, ohne dass sich das hier in irgendeiner Form wiedergefunden hat. Also sämtliche Ausbildungsberufe sind im 34a gar nicht genannt. Also das heißt, ich brauche im Grunde genommen, warum sollte ich eine Fachkraft machen? Jetzt vielleicht auch nochmal zu der Anmerkung der 50% Abbrecherquote. Welche Motivation hat jemand, 3 Jahre eine Ausbildung zu machen, wenn er vielleicht sowieso danach als Sachkundeprüfler eingesetzt wird, also mit der Sachkundeprüfung das gleiche Geld verdient, warum soll der 3 Jahre das machen? Und der wird gar nicht eingesetzt. Und denn das ist eine Schwierigkeit, die wir auch schwer lösen können, wenn ich mir dann nochmal angucke, dass die GSSK eigentlich, ich weiß nicht, was nach meiner Wahrnehmung, viel beliebter ist als eine Fachkraft, weil der halt schon eine Berufserfahrung hat und dann dementsprechend eingesetzt wird. Das heißt, derjenige, der die Fachkraft macht, das erste Mal ins Praktikum geht, vielleicht liegt es auch an den 50%, stellt eigentlich fest, dass er ungeliebt ist, dass er eigentlich gar nicht gebraucht wird und später vielleicht genauso viel Geld verdient, als wenn er gleich anfangen würde mit der Sachkundeprüfung. Na, dann muss man überlegen, ob denn wirklich dieses Modell so zutreffend ist. Wir hatten früher, was es ja nicht mehr so klassisch als gibt, also wenn Sie nicht mehr als IHK-Abschluss, die Werkschutzfachkraft, dann haben wir halt die GSSK, die jetzt seit diesem Jahr auch eine Fortbildungsprüfung geworden ist. Dann die beiden Berufsausbildungen, Servicekraft und Fachkraft. Und dann haben wir halt darüber als Studium bzw. Fortbildung halt sowohl die Bachelorstudiengänge, wir haben den Meister, den Sicherheitsfachwirt, der wird in Kieler Altenholz noch gelegentlich angeboten, ich glaube nicht ganz regelmäßig. Und dann haben wir... Und dann haben wir halt diesen Masterstudiengang, es tut mir echt leid. Und dann haben wir halt diesen Masterstudiengang Sicherheitsmanagement oder wie auch immer er heißt. Das sind so die Qualifikationsmöglichkeiten, natürlich neben den ganzen anderen. Und da kommt ja noch die nächste Schwierigkeit, ich hatte ja von der FASI auch angesprochen, eigentlich müsste man ja sagen Security and Safety und jetzt kommt nochmal dazu, dass ich sagen müsste, jetzt haben wir noch eine FASI, wir haben noch einen Brandschutzbeauftragten und. Alles noch weitere Ausbildung. Das, die Schwierigkeit dabei ist, dass es nie umfassend gibt. Und jetzt vielleicht nochmal zum 34a. Jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, wenn Sie eine Ausbildung des Zolls haben im mittleren Dienst, Polizeimittlerer Dienst, Feldjäger und Zoll, ne, dann ist dieser Abschluss gleich der Sachkundeprüfung. Ne, also die brauchen keine Sachkundeprüfung mehr zu machen. Total spannend. Ich habe ja die Polizeiausbildung hinter mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte 50% maximal von dem, was in der Sachkundeprüfung gefordert wird. Das heißt also, auch dort wird im Grunde genommen etwas beschrieben oder beziehungsweise wird jemand zugelassen zu einem Berufsbild, was überhaupt nicht passt. Ne? Also bei Polizisten haben nie etwas zu tun gehabt mit den ganzen Brandschutzfragen, ja, die da so drin sind, mit dem mit dem, was das Bewachungsgewerbe und Verfügungsvorschriften betrifft und so, alles komplett ausgeblendet. Bis hin halt, also jeweils für Berlin kann ich ja mal nur sprechen, BEW, ja, wenn sie irgendwo hinkommen zum Polizisten und sagen, die haben hier allgemeine Selbsthilfe, die mal festgehalten oder so, müssen sie aufpassen in Berlin, dass sie nicht selbst festgenommen werden, weil der Polizist eventuell nicht weiß, dass es überhaupt die 229 gibt. Hätte ich früher übrigens auch. Ja. Das ist immer eine lange Diskussion. Gut. Ja, und dennoch, also wie gesagt, mal ganz kurz abschließen, das wollte ich eigentlich damit sagen, also mittlerer Dienstpolizei und so weiter erzählt, derjenige, der den Masterstudiengang Sicherheitsmanagement gemacht hat oder den Bachelorstudiengang Sicherheitsmanagement, der hat nicht die Qualifikation auf 34 Jahre. Ja, die IHKs, also die haben es so über mehrere Jahre versucht, die IHKs, Bundesministerium und, wollen partout diese Studiengänge nicht anerkennen. Das ist eine total eigenartige Entwicklung, aber und ich glaube nicht, dass es wirklich finanziell ein großer Vorteil ist oder ein Nachteil wäre für die IHKs, wenn sie es nicht hätten. Okay, so, dann wo gibt es denn alles so eine schöne Studiengänge? Ich hatte vorhin schon Hamburg angesprochen, also einmal hier, Hochschule für Wirtschaft und Recht, da wo ich herkomme, wir haben Bachelor und Master, wir haben jetzt neuerdings auch einen International Security Management Studiengang, der konsekutiv ist, für die nicht zu einer Materie steckenden, es gibt also einmal konsekutive Studiengänge, das heißt, dass ich gleich nach dem Bachelor weiter studiere, also ich brauche halt einen grundständigen Studiengang. Konsekutive Studiengänge dürfen kostenlos sein, weiterbildende Studiengänge müssen Geld kosten, weil da wird halt jeder letztendlich zugelassen, also nicht jeder zugelassen, aber jeder, der die Qualifikation hat, wird zugelassen. Und konsekutive Studiengänge liegen außerhalb des Haushaltsbudgets einer Hochschule und von daher müssen die halt immer finanziert werden. Die kosten also dann etwas. Die Preise sind sehr unterschiedlich, sie können, also ich glaube bei uns an der Hochschule kostet der um die 7.000. Oder?
7,9, 8,9.
Es gibt auch Studiengänge, wo sie 25.000 bezahlen können. Ja? Drunter geht es meistens nicht. Also weil es einfach selbst, also die Selbstkostenpreise will ich ja nicht sagen, aber sie sind nicht gerade sehr finanziell, wirtschaftlich so ausgelegt, dass sie da so einen Handlungsspielraum haben. Dozenten müssen bezahlt werden, der geht über 4 Jahre. Also von daher kostet das halt Geld. Kosten aber alle anderen ja letztendlich auch. Alle anderen Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen kosten auch Geld. Gut, dann relativ neu, tut mir echt leid, relativ neu, Northern Business School, Sicherheitsmanagement BA, war früher mal die Hamburger Polizei Akademie, die wollten den Studiengang nicht mehr haben, nachdem sie sich neu strukturiert haben, haben den rausgegeben, der ist zur Northern Business School gegangen, jedenfalls ein relativ alter Studiengang mittlerweile, dann gibt es halt den hier noch an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Bremen, Risiko- und Sicherheitsmanagement, im Grunde genommen, die nehmen sich alle inhaltlich nichts. Also wenn Sie mal reingucken ins Curriculum oder so, sind relativ ähnlich. Dann gibt es, je nachdem, sag ich mal, wie man ausgerichtet sein möchte, einmal hier unten von der Deutschen Universität für Weiterbildung, DUW, der eher so für die Unternehmenssicherheit ausbildet, also Masterstudiengang, der ist relativ teuer. Ja, ich glaube, der kostet wirklich so in dem 20.000 oder 25.000 Euro Bereich, dieser Studiengang. Dann gibt es halt die Fachhochschule Brandenburg, Security Management, die wie gesagt auch Meister jetzt neuerdings zulässt. Die haben Standortnachteil, also wenn Sie schon mal in Brandenburg an der Havel waren, dann wissen Sie, dass Sie echt lange hinbrauchen. Ja, eine Stunde garantiert nochmal von Berlin. Der ist relativ günstig sogar. Ich habe die Preise nicht mal genau im Kopf, aber der kostet 400. Genau, 400 pro Semester müsste der kosten, der ist also relativ günstig. Hat den Hintergrund, der ist in Kooperation mit Unternehmen, das heißt, die Lehrenden sind oftmals aus den Unternehmen, nehmen dafür kein Geld und teilweise wird auch von den Unternehmen gesponsert. Der ist so ein bisschen IT ausgerichtet, dieser Studiengang. Ja, dann gibt es noch hier Otto von Guericke-Universität, also da sind wir halt wieder in der Schnittstelle. Also wie weit gehen wir eigentlich, wenn wir Sicherheit betrachten, es gibt noch ganz, ganz viele Studiengänge noch. Weil der ist hier eher Sicherheit und Gefahrenabwehr, ist eher so feuerwehrlastig, also so in Richtung Brandschutz. Dann haben wir hier bei der Uni Bonn den Masterstudiengang Kavomar, Katastrophenvorsorgemanagement-Studiengang. Der wird im Zusammenwirken mit der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz angeboten. Das sind übrigens, also die Masterstudiengänge sind alles berufsbegleitend. Also das heißt immer am Wochenende, alle 4 Wochen. Dann gibt es nochmal von der Steinbeis, der ist auch relativ weniger kostengünstig. Saarland hat jetzt seit ein paar Jahren ein Sicherheitsmanagement-Studiengang, allerdings auch da der Nachteil, Standort, Sie müssen erstmal ins Saarland kommen, ne? Und ich gleich um die Ecke. Ich war selber mal da, also da stand nur ein Flugzeug auf dem Flugfeld. Also ist schon ja, wenn Sie so andere Flugtiefen sehen, wir haben Frankfurt vorbeigefahren gestern, wo man gar nicht mehr weiß, wo überhaupt noch Platz ist zwischen vielen Flugzeugen. Ja, und dann haben sie nochmal Furtwagen, die haben auch einen Bachelor, also neben Bachelor of Science allerdings, Security and Safety Engineering, da geht's wirklich darum, also die machen sehr viel Brandschutz, die machen viel Explosionsschutz und dergleichen, also ist wirklich ein Ingenieursstudiengang eigentlich eher, also wer da nicht Mathe kann, ich habe eine studentische Hilfskraft, die kommt von da, also da muss man wirklich Mathe 1 und 2 Grundkurs können und richtig gut, und wenn man das nicht kann, dann kann man da, braucht man da gar nicht anzufangen. Ja, das ist aber nur eine grobe Übersicht. Es gibt also mittlerweile ganz, ganz viele mehr Studiengänge. Es gibt auch viele an privaten. Also die Northern Business School ist eine private Schule, die übrigens 400 Euro im Monat nimmt für den Bachelorstudiengang. Also richtig, richtig teuer. Viel auch mit Unternehmen in Kooperation. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Studiengänge auch in Österreich. Ja, da gibt es sowas auch. In Wien, in Krems kann man Studiengänge besuchen. Die haben sich mittlerweile alle auch so ausgerichtet. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, was ich wirklich will. So, jetzt sind wir Zeit. Ja? Okay. Da würde ich ganz gerne mal, damit Sie einfach mal so einen Überblick bekommen, was passiert eigentlich im Studium? Also, weil ich gehe davon aus, Fachkraft, Servicekraft, Meister kennen Sie eigentlich so weitestgehend. Beim Bachelor ist es so, dass man hier versucht hat, also natürlich die Erfahrung aus der Polizei, also der Bachelorstudiengang Polizei, ich will jetzt nicht sagen, dass es der gleiche ist, weil natürlich ein paar Aspekte sind ähnlich, aber natürlich abgezielt auf die Privatwirtschaft. Wir haben ja vorhin über Unternehmensgründung und dergleichen gesprochen. Das heißt, man geht natürlich so ein bisschen anders ran. Im Studium ist es ja eher so, dass man viele Themen auch diskutieren will, also nicht wirklich der klassische Frontalunterricht, sollte ja eh nicht passieren, aber ist nicht so, dass ich einfach nur sage, die Inhalte müssen alle weg, sondern hier geht zum Beispiel im ersten Modul Sicherheit und Risiko im gesellschaftlichen Kontext einfach Studierende heranzuführen an Begriffe wie, was ist Risiko, was ist eigentlich Sicherheit, dass man sich mit bestimmten Branchen auch auseinandersetzt. Das ist halt im Ersten, das ist aber auch ein bisschen politikwissenschaftlich betrachtet, also da wird auch internationale Politik betrachtet und dergleichen. Dann so Grundlagen und Befugnisse, da muss ich sagen, ist schon ähnlich, sage ich mal, das, was man halt auch in der Berufsausbildung macht. Das ist also so ein Abriss von den wichtigsten Straftatbeständen, Zivilrecht und dergleichen, wie überhaupt Recht bewertet wird. Das, was man hier will, was man aber auch im Meister eigentlich so vermittelt ist, auch die Rechtsauslegung, also dass man selber mit Gesetzen umgehen kann, weil man kann halt nicht alles wirklich selber beantworten, sondern so einen Kommentar mal in die Hand zu nehmen und so, ist vielleicht ganz gut und die Leute so ranzuführen, wie funktioniert Recht, wie ist Recht aufgebaut. Das machen dann bei uns immer Psychologen, Kommunikation und Konfliktmanagement, welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es, welche Arten gibt es, wie geht man mit Konflikten um. Wir betreiben in Teilen ja auch nebenbei Forschung und versuchen natürlich auch mal da Forschungsergebnisse mit reinzukriegen, dass man also auch da diesen Austausch hat. Dann halt Management und Betrieb, das ist klassisch halt Betriebswirtschaftslehre, was damit drin ist. Es ist natürlich mal relativ kurz, muss man ganz ehrlich sagen. So ein Studium ist halt, könnte viel, viel mehr sein. Wissenschaftliches Arbeiten, irgendwann sollen die eine Bachelorarbeit schreiben. Personalmanagement ist drin. Dann Konflikt und Kriminalität im gesellschaftlichen Prozess, da wird so, ja, eigentlich ist es im weitesten Sinne Kriminologie, polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Wie geht man halt mit Zahlen, mit Entwicklung um? Hell-Dunkelfeld ist schon mal angesprochen worden. Also so ein bisschen, auch schon ein bisschen in Richtung Risikoanalyse, Gefährdungsbewertung, Gefährdungsbeurteilung und da halt, sag mal, die wissenschaftlichen Hintergründe. Dann natürlich irgendwann Arbeitsrecht, ja, ist natürlich auch wichtig, Zivil- und Arbeitsrecht. Das ist das, was ich mache, Risikomanagement im weitesten Sinne. Das ist bei mir relativ weit und natürlich immer zu wenig Zeit, weil ich so ein bisschen versuche, halt alle Perspektiven abzudecken und so die Grundlagen. Also das, was man auch bei der Fachkraft machen würde, Objektschutzkontrollen bis halt zu Großveranstaltungen und das halt im halben Jahr. Ne? Also wie deckt man das eigentlich ab? Risikoanalysen durchzuführen, was ist Risikomanagement, welche Risikomanagementmodelle gibt es? Mittlerweile mache ich Krisenmanagement halt auch viel mit rein. Krisenstabsarbeit, wie sind Krisenstabs aufgebaut, welche Regelungen gibt es da? Und Sie merken halt für ein halbes Jahr relativ wenig. Wir haben uns da eine komfortable Möglichkeit auch geschaffen, wir haben so einen Krisenstabsraum original nachgebaut, der wirklich aus meiner Sicht sehr nett ist. Gut, dann halt nochmal ein bisschen Rechnungswesen. Das, was heutzutage ja mittlerweile gang und gäbe ist, man könnte darüber streiten, ich bin immer der Meinung, es gehört nicht ins Studium rein, weil die Leute das schon vorher haben, Wir haben jetzt noch Englisch im beruflichen Umfeld drin, wo also nochmal speziell auf bestimmte Situationen vorbereitet werden soll. Also dass ich verhandlungssicher auch mal Englisch spreche. Ob man es so erreichen kann, ist relativ schwierig, ja, weil auch wir waren alle in der Schule und wissen, es gab gute Schüler und schlechte Schüler. Es gibt also Leute, die können perfekt Englisch fließend und andere können es gerade mal rudimentär. Am Ende soll ein B2-Level rauskommen. Das ist auch Voraussetzung, um halt letztendlich das Studium abzuschließen. Dann kommt halt ein Praktikum. Also wir sind im Moment, also jetzt bei diesem Bachelorstudiengang sind wir jetzt bei 3,5 Jahren, weil wir das Praktikum verlängert haben auf ein halbes Jahr. Wir hatten zum Anfang 3 Monate nur, was relativ kurz war. Da findet man auch kaum ein Unternehmen, was bereit ist, überhaupt ein Praktikum zu machen. Und da zu diesem Modul 12 gibt es auch eine Praktikumsvorbereitung und Nachbereitung. Da geht es also darum, überhaupt mit den Studierenden mal Ideen zu entwickeln, wo könnte man hingehen. Wenn ich sie mal abfragen würde, wo sie alle herkommen, merken sie auch, wie unterschiedlich ein Praktikum sein kann. Und das haben wir halt auch, dass wirklich alle Branchen dabei sind. Man merkt es auch bei der Stellensuche später, ne, wenn wir uns so unterhalten, wo wer landet, da sagt man mal, wie kommt man eigentlich darauf. Ja? Also von Adidas bis Zalando, bis zum klassischen Sicherheitsdienstleister, Beratung, überall kommen die Leute hin, irgendwann mal. Und vor 10 Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, hatte man schon Probleme, Studierende hier runterzukriegen. Ja? Und heute gehen die irgendwie alle ganz gut weg, bin ich der Meinung. Gut, dann kommt halt die Bachelorarbeit, die geschrieben werden muss. Und das, was wir halt hier noch haben als letztes Projektmanagement im Vertiefungsgebiet, da geht es darum, dass man halt versucht, irgendein konkretes Projekt mit dem durchzuführen. Also da soll das Projektmanagement einmal vermittelt werden und dann versuchen wir Praxisprojekte halt zu akquirieren, was ich vorhin schon mal sagte, wo man sagt, okay, wir machen jetzt einen Projektplan, wir machen eine Projektskizze mit allem, was zum Projektmanagement gehört und versuchen irgendwie ein Sicherheitskonzept oder was auch immer für eine Beratungsleistung eventuell zu erstellen. Das ist der Masterstudiengang Sicherheitsmanagement, den wir haben. Sie werden sehen, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen durch, weil es, glaube ich, ein bisschen viel ist. Sie sehen, dass es ähnliche Elemente gibt, aber mit einem ganz anderen Niveau. Also das Niveau ist wesentlich höher dabei. Hier ist es auch so, dass es halt nur alle 4 Wochen ungefähr, 5 Wochen, es gibt also 4-mal im Semester eine Präsenzphase. Ansonsten läuft halt vieles online basiert. Also wir haben für alles Studienbriefe erstellt. Und dann werden sie halt über eine sogenannte Moodle-Plattform über das Semester geführt. Es gibt Webinare. Wir versuchen halt den Unterschied immer daran zu machen und sagen, okay, das, was man wirklich im Frontalunterricht machen würde, ist ein Webinar. Und versuchen halt die Präsenzphasen eher für Diskussionen, für Rollenspiele, Interaktion zu nutzen. Die Schwierigkeit, die halt bei so einem Masterstudiengang, und das war ja die Frage eben gerade, halt besteht, ist, dass sie halt aus allen unterschiedlichen Bereichen kommen. Also wir haben zunehmend immer mehr Polizisten dabei, weil die unzufrieden sind mit ihrem Beruf. Also beim letzten Kurs hatte ich, glaube ich, 12 Polizisten drin, die alle sagen, ja, ich möchte gerne aus der Polizei raus und versuche jetzt ein Sprungbrett zu nehmen, mehr oder weniger, mache noch einen Master und dann gehe ich halt in die private Sicherheit. Einige machen es auch tatsächlich und kündigen gehen raus. Aber sie merken halt, dass wenn sie halt jemanden haben, der nichts vorher mit Sicherheit zu tun hatte oder halt aus der behördlichen Sicherheit kommt, den muss man erstmal aufs gleiche Niveau bringen. Und da haben wir halt wirklich manchmal Schwierigkeiten, wenn sie da 20, 30 Leute zu sitzen haben, die wirklich aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, also teilweise Leute, die wirklich kaum was mit oder gar nicht mit Sicherheit zu tun haben, dann ist es relativ schwierig. Es ist aber hier, wie gesagt, eher so wirklich für eine höhere Management-Ebene eigentlich gedacht, dieser Masterstudium. So. Dann komme ich zum Ende. Ja. Welche beruflichen Perspektiven? Da sind wir wieder so bei der Eingangsfrage eigentlich der Qualifizierung. Natürlich kann man alle Aufgaben lösen und das kennen Sie alle aus Ihrer Praxis. Ich kann ein Sicherheitskonzept schreiben von 2 Seiten, ich kann einen schreiben mit 30 Seiten, ich kann es professionell machen, ich kann es nicht. Sie haben alle unterschiedliche Dinge schon mal in der Hand gehabt, Ausarbeitungen, irgendwelche Qualifizierungskonzepte und so weiter. Das, was man sich natürlich damit erhofft, ist wirklich eine professionellere Aufgabenerfüllung. Und wenn wir dann die Diskussion von vorhin nochmal nehmen, wo wir auch gesagt haben, vielleicht auch eine bessere Bezahlung, besseres Ansehen und so, hat natürlich alles damit was zu tun. Also ich will ja auf gleicher Augenhöhe sein mit dem Kunden und dafür brauche ich halt eine bestimmte Ausbildung. Dann halt die sichere Anwendung, der richtige Einsatz von Sicherheitstechnik, was ich auch schon sagte, also dass man wirklich so das Portfolio zumindest erstmal grundlegend überblickt, welche Normen gibt es, was muss ich beachten. Es ist unheimlich schwierig, wir haben uns von der Pause auch schon unterhalten, normalerweise muss man sich täglich selber fortbilden, auch nach dem Studium noch. Weil irgendwie andauernd irgendwas Neues ist, ja, und dann kommt man hier zu so einer Tagung und dann stellt man wieder fest, wenn der eine davon erzählt und davon habe ich noch nie gehört oder dachte, der Stand ist alt und so. Also es verändert sich halt andauernd und von daher geht es eigentlich hier, wie gesagt, immer darum, dass die Leute zumindest so diese aktuelle Entwicklung einschätzen können und selber bewerten können, also sich selber auch weiter fortbilden können. Und dann, was ich eigentlich noch am ehesten erst rausgreifen will, ist halt Übernahme von Führungsverantwortung. Wir haben vorhin auch über flache Hierarchien gesprochen. Sich wirklich auch mal Gedanken zu machen, und also das wäre auch mein Wunsch irgendwann mal, dass man nicht nur auf die Kosten schaut, sondern die Kosten, die werden sich irgendwann mal wieder, denke ich mal, wieder einspielen lassen, wenn ich eine vernünftige Struktur habe, wenn ich vernünftige Führungskräfte habe. Im ersten Moment kostet alles Geld, aber man merkt halt in der Aufgabenerfüllung, man merkt es auch bei vielen Dienstleistern, mit denen ich so Kontakt habe, dass die eigentlich alle gut sind, aber aufgrund ihrer Struktur manchmal total überlastet sind, Aufgaben runterfallen, die überhaupt nicht richtig in irgendeiner Form bearbeitet werden, Angebote zu spät rausgehen oder so, weil es immer auf wenige Köpfe meistens verteilt ist. Also meine Wahrnehmung, das kann ich gerne korrigieren. Ja, da gibt es ja in einem Unternehmen 3-4 Leute und die sind richtig gut. Ja, und dann habe ich eine Basis. Und diese 3-4 Leute müssen eigentlich 48 Stunden arbeiten, dürfen nie wieder Urlaub machen in ihrem Leben, weil sie irgendwie alles abdecken müssen. Also ich habe mit einem konkreten Dienstleister in Berlin immer zu tun und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich irgendwie sage, wen soll ich ansprechen, kommt immer die gleichen Namen. Ja, und dann fahre ich durch Berlin, was ja auch relativ groß ist, und treffe mal die gleichen Leute an. Frage ich mich mal, sind die gedoppelt mehr oder weniger, cloned oder so? Und ich glaube, da müssen wir mehr hin, dass wir sagen, okay, wir haben Führungskräfte, wir haben eine vernünftige, verlässliche Struktur drin. Und ich glaube, dann werden wir in der Aufgabenwahrnehmung, wird der Dienstleister wesentlich besser. Und dann haben wir vielleicht ein höheres Ansehen und vielleicht auch irgendwann mehr Geld, was gezahlt wird. Ja, man würde ja beim Arzt auch nicht sagen, so wie Sie heute aussehen, ja, kriegen Sie weniger von mir, sondern man hat ein Ansehen. Ja, und im Moment ist es aber so, dass wir, also so, und dann ist fast die Überleitung zum nächsten Vortrag, dass die Wahrnehmung von Sicherheit, also wenn ich vom Sicherheitsdienstleister spreche, dann muss ich immer dran denken an den Supermarkt, wenn ich abends um 23 Uhr einkaufen gehe. In Berlin ist es jedenfalls so, und dann räumt der Sicherheitsmitarbeiter noch das Regal mit ein. Ja, sieht eigentlich aus wie ein Abrisskalender, mehr oder weniger. Und das ist dann so mein Eindruck um 23 Uhr von Sicherheit. Und da kommen wir wieder zu der Eingangsfrage, wenn denn jemand sagt, und der soll 35 Euro die Stunde bekommen, ja, würde ich sagen, nee. Ja, sondern da erwarte ich dann mehr. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal hinkommen. Ich will auch wirklich mit dem Vortrag nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Ich bin jetzt mittlerweile davon überzeugt, dass eine akademische Ausbildung auch seinen Stellenwert hat, war ich vor 10 Jahren vielleicht nicht ganz so toll, heute ja. Man muss den Leuten aber auch eine Chance geben. Und ich glaube, dass sie wirklich gut sind. Also das, was ich von den Studierenden immer wieder zurückgespiegelt bekomme, beziehungsweise wenn ich sie auch erlebe jetzt nach vielen Jahren in der Praxis, die haben sich alle super entwickelt. Man muss ihnen die Chance geben, man muss sie ranführen, genauso wie man es mit jedem Auszubildenden machen würde, der halt aus der Ausbildung ist. Vielen Dank.
Das war's für heute im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss: Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.